Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich und es ist ein unglaubliches Privileg, euch heute an Gottes Wort dienen zu dürfen. Und nach der Musik kann ich jetzt sozusagen entspannen, euch am Wort zu dienen. Aber auch dafür möchte ich ganz kurz für uns beten. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir wollen dich in aller Demut bitten, dass du es bist, der sprichst. Danke, dass wir das gerade eben singen durften. Und das ist unsere Bitte, Herr, dass du uns hilfst, durch deinen Geist dein Wort zu verstehen. Hilf, dass wir deine Stimme hören, nicht meine, sondern dass du deine göttlichen Gedanken in unser Herzen sprichst. Und ja, uns hilfst, als Veränderte wegzugehen, dass etwas von deinem Wort in uns sein Werk ausrichtet. Danke, Herr, dass wir diese Verheißung haben dürfen, dass dein Wort nie leer zu dir zurückkommt. Und darauf wollen wir uns auch heute Morgen stellen und dich bitten um dein Geleit, deine Gnade, dein Reden. Amen. Ja, wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, dann erinnert ihr euch bestimmt noch, wie Markus sein Evangelium, seine gute Nachricht über das Leben und das Werk von Jesus begonnen hat. Da stand nämlich in Markus 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wie der Willi Zorn uns aufgezeigt hatte, bringt Markus jetzt für diese Behauptung im Rest seines Evangeliums einen Beweis nach dem anderen. Denn eigentlich ist es eine steile Behauptung. Ein Zimmermann aus Nazareth, der aussah wie du und ich, er sollte der Christus, der Messias, der versprochene Retter von Gottes Volk sein. Ja, er sollte sogar der Sohn Gottes sein. Also schon eine steile Behauptung. Wenn ich mich so hinstellen würde, würden die Leute mich für verrückt halten. Aber es macht uns bewusst, offenbar ist nicht für jeden die Behauptung von Markus klar. Und ich denke, weil Markus das auch wusste, beginnt er sofort in den Versen 2 bis 8, die ihr schon aufschlagen dürft, aufzuzeigen, dass das Erscheinen von Jesus als Christus und als Sohn Gottes sich auf verlässliche Beweise stützt. Und hier in unserem Abschnitt finden wir drei quasi. Erstens, es war schon lange angekündigt im Alten Testament, dass ein Retter kommen würde. Und zwar würde eines Tages, dann, wenn es wirklich soweit ist, ein Bote auftreten und ihn ankündigen. Der zweite Hinweis ist, dass dieser Bote Johannes der Täufer ist, der in der Zeit, von der Markus hier schrieb, live auftrat. Und als drittes, dass dieser Johannes erklärte, was diesen Retter ausmacht und wie man ihn auch dann erkennen kann, wer er ist. Also Markus gab uns praktisch so eine Checkliste mit drei Punkten für diesen Text. Und wenn an allen dreien ein Häkchen dran ist, dann heißt es, der Retter ist da. Und wir können ihn erkennen. Dieser Retter ist Jesus. Bevor ich euch den Text lese, vielleicht noch ein Hinweis jetzt für die vielleicht mehr Schulkinder, aber die anderen dürfen sich das auch angucken. Ich habe hier aus Davids Bibelcomic mal die Seite, die zu heute passt, rauskopiert und habe so ein paar weggemacht. Und ihr dürft die hinterher dann ausfüllen. Dazu müsst ihr natürlich gut aufpassen und dürft mir das dann hinterher zeigen und wir können es dann besprechen. Also ich gebe euch das später oder ich gebe es Luis. Und ich habe auch was ausgedruckt, was so ein bisschen die Gliederung darstellt von heute. Hat auch Luis, da dürft ihr gerade winken, wenn ihr das haben möchtet. Genau, ich lese uns unseren Text aus Markus 1 vor und obwohl wir uns auf die Verse 2 bis 8 besonders konzentrieren, beginne ich einfach bei Vers 1 nochmal und lese auch bis Vers 11. Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wir wollen die Verse 2 bis 8 heute behandeln, und zwar unter dem Titel: Der lange versprochene Bote ruft zur Umkehr zu dem versprochenen und nun erschienenen Retter Jesus auf. Der lange versprochene Bote ruft zur Umkehr zu dem versprochenen und nun erschienenen Retter Jesus auf. Ja, wie ihr bemerkt habt, geht es vor allem in diesen Versen um einen Mann, ja, einen Boten namens Johannes, der den versprochenen Retter aus Vers 1 hier ankündigt. Und was es mit ihm und seiner Ankündigung auf sich hatte, das wollen wir unter 4 Überschriften auspacken. Und ich bitte euch dann einfach immer wieder mit in den Text reinzuschauen, dass ihr es wirklich auch dort nachvollziehen könnt. Die erste Überschrift ist: Johannes, der lange versprochene Bote. Laut dem Evangelisten Lukas, etwa im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, also etwa im Jahre 28 oder 29, da tritt hier nun bei Markus in Vers 4 fast wie aus dem Nichts ein Mann namens Johannes auf. In der Wüste, in der Pampa. Und das war ein Ort, der für uns vielleicht irgendwie komisch sich anfühlt, aber das war ein Ort in der Wüste, im unbebauten Land, in der Abgeschiedenheit, wo Gott immer mal wieder seinem Volk begegnet war. Das klingt jetzt alles etwas willkürlich, aber Markus macht in den Versen 2 und 3 gleich klar: Johannes war nicht einfach nur ein Mann mit einem starken eigenen Sendungsbewusstsein, so wie der Chefkoch Jamie Oliver plötzlich auf die Idee kam, das Essen an allen englischen Schulen verbessern zu wollen, oder vielleicht Greta Thunberg sich für den Klimawandel einzusetzen, oder Elon Musk den Mars zu kolonisieren und oder die Welt zu verbessern. Nein, Johannes trat auf, wie es, und so heißt es, die Propheten des Alten Testaments, und gemeint sind hier Maleachi und Jesaja, wie sie es Jahrhunderte früher angekündigt hatten. Und er zitiert hier Maleachi in Vers 2 und Jesaja 40 in Vers 3. Und um das nachzuvollziehen, dass Markus' Beweis wirklich schlüssig ist, wollen wir uns diese Textstellen anschauen. Also lasst den Finger in Markus 1, aber blättert mal zurück in der Bibel bis Maleachi 3, und ich möchte euch dort Vers 1 vorlesen. Maleachi 3, Vers 1. Dort steht: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wir hören hier also vor allem von einem Boten, den Gott selbst, der hier spricht, sendet, um den Weg zu bereiten für den Herrn, so heißt es, also praktisch ja für sich selbst. Der Bote sollte quasi wie bei einem höchsten Würdenträger vorher den roten Teppich ausrollen und ihn wie so ein Herold ankündigen. Um einen Boten mit Vorbereitungsauftrag geht es auch in Jesaja 40, was ich euch auch vorlesen will. Da dürft ihr mal weiter zurückblättern. Jesaja 40, und dort möchte ich euch die Verse 3 bis 5 vorlesen. Jesaja 40, 3 bis 5. Da steht: Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Jesaja spricht hier in dieser bekannten Trostrede an das Volk Israel von Vorbereitungen, zu der diese Stimme eines Rufenden aufrufen sollte. Dem Herrn sollte in der Steppe, in der Wüste ein Weg bereitet werden. Dazu sollte selbst dieses bergige Israel dafür ja flach werden, wie so eine frisch geteerte, staufreie B27, damit der Herr ankommen kann. Die Ankunft des Herrn, darauf sollte man sich vorbereiten, so Vers 5 in Jesaja 4. Und das sind genau die Worte, mit denen Johannes der Täufer auftritt. Und durch diese zwei Stellen aus dem Alten Testament, die Jahrhunderte vorher schon aufgeschrieben worden waren, zeigt Markus in diesen Versen 2 und 3 also Folgendes. Wenn Johannes hier als Bote auftritt, dann entspricht es Gottes Plan und Vorhersage. Johannes spricht mit Gottes Worten und mit seiner Autorität, und die Ankunft eines Retters steht nun unmittelbar bevor. Soweit, so gut. Aber warum sollten die Menschen damals und wir heute Markus abnehmen, dass dieser Mann Johannes wirklich dieser versprochene Bote sein sollte? Und um das noch besser zu verstehen, müssen wir uns Johannes, so wie Markus ihn beschreibt, noch etwas genauer anschauen. Und das bringt uns zur zweiten Überschrift. Johannes, der populäre Außenseiter und Elia-Doppelgänger. Johannes, der populäre Außenseiter und Elia-Doppelgänger. Ja, wie komme ich da drauf? Dass Johannes Eltern Zacharias und Elisabeth heißen, Johannes also eine historische Person waren, davon berichtet uns diese Details nur der Evangelist Lukas. Von Johannes lesen wir aber in allen vier Evangelien, und auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus bestätigt, dass Johannes keine erfundene Person war. Und dazu passt auch, dass Johannes offenbar so bekannt war, so populär, dass Scharen von Menschen ihn aufsuchten. So der Vers 5. Da steht, das ganze Land Judäa und die Bewohner Jerusalems kamen zu ihm. Was ihn trotzdem so ein wenig zum Außenseiter machte, war, dass er die Menschen in der Wüste, in der Pampa empfing, genauso wie es in Jesaja gehießen hatte. So hieß es in Vers 3, und er empfing sie nicht in der religiösen oder kulturellen Hochburg Jerusalem. Und zu einem Außenseiter passte auch seine Kleidung und seine Diät. Johannes ernährte sich, so Vers 6, nämlich von Heuschrecken und wildem Honig. Beides koschere Nahrungsmittel und vermutlich damals auch bio, regional, aber vermutlich das, was der Normal-Israelit oder wir irgendwie uns zum Mittagessen vorstellen würden. Und dann lesen wir auch noch von Johannes zottiger Kamelmantelbekleidung und seinem Ledergürtel in Vers 6. Unwichtiges Modedetail, das zu diesem Bild eines Außenseiters passte? Nein, denn neben seinen Worten, die sowas wie ein Echo von Maleachi und Jesaja waren, machten ihn genau diese Kleidungsstücke glaubwürdig als Boten, als Propheten, ja, als Doppelgänger von Elia, dem wichtigsten Propheten im Alten Testament. Blättert bitte nochmal zurück in Maleachi 3. Dort steht nämlich am Ende, ganz am Ende dieses Buches, in Vers 27 Folgendes. Malachi 3, Vers 27. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Elia sollte also als Bote Gottes zurückkommen. Und Elia, über den erfahren wir auch in 2. Könige 1, Vers 8 Folgendes. Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Das ist Elia, so heißt es. Markus liefert also bewusst Details, die bestätigen, dass Johannes genau der versprochene Elia 2.0 aus Maleachi 3 ist. Wie Jesus es selbst später in Matthäus 17, Vers 19 bestätigt. Er hat gesagt, Elia ist schon gekommen in der Person von Johannes. Also Markus näht sein Evangelium nicht nur an das Alte Testament an, indem er die Propheten zitiert, sondern er macht klar, Johannes der Täufer ist genau dieser Bote leibhaftig. Und das bedeutet, die Ankunft von Gottes Retter wird jetzt angekündigt und steht bevor. Da damals viele auf einen Retter hofften, war das Interesse der Menschen an Johannes entsprechend riesig. In den Parallelstellen in Matthäus 3 und Lukas 3 lesen wir zum Beispiel, dass die religiösen Führer neugierig waren, was Johannes zu sagen hatte. Aber auch Kriegsknechte oder Zöllner. Alle Arten von Menschen aus den Käfern, aus den Landstrichen Judäas, aber auch aus Jerusalem kamen zu ihm, um seine Botschaft zu hören. Denn ein Bote ohne Botschaft macht keinen Sinn. Was predigte Johannes also, abgesehen davon, dass er sich in die Tradition, in die Verheißung dieses Botens stellt? Und das ist die dritte Überschrift, Johannes der Umkehrprediger. Johannes der Umkehrprediger. Und bevor wir uns dazu in den Markus-Text schauen, erinnern wir uns, dass der Text aus Jesaja 40 ja gesagt hatte, dass die Stimme in der Wüste, die sich als Stimme des Johannes herausstellte, dass sie Vorbereitungen ans Herz legte. Bereitet den Weg des Herrn, hieß es da. Und auch in Maleachi 3 ging es um Vorbereitung. Da stand nämlich auch noch, der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Aber dann heißt es weiter, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben bringen in Gerechtigkeit. Im Alten Testament war die Ankündigung des Botens also verknüpft mit der Frage, wie Menschen für Gott bereit sein können, wie sie rein genug sein können, für seine Gegenwart und den Dienst an ihm. Uns überrascht es nicht, wenn wir die Botschaft von Johannes in Vers 4 lesen. Schaut bitte nochmal rein. Markus 1, Vers 4. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Was bedeutet das? Und das erklärt auch diese Überschrift Johannes der Umkehrprediger. Ja, was ist Umkehr? Was ist Buße, so wie es auch übersetzt wird? Das Wort ist uns heute vielleicht nicht sehr geläufig und wenn überhaupt, dann eher vielleicht als so ein Kandidat für ein Unwort des Jahres. Und ich will es deshalb kurz erklären. Im Griechischen steht hier Metanoia, was sich wörtlich vielleicht mit Sinneswandel übersetzen lässt oder Gesinnungswandel. Und gemeint ist, dass mein Denken, aber auch mein Wollen, mein Streben, mein Verlangen, das, was ich anbete, das, was mir wichtig ist, umgewandelt werden. Und zwar von der Ausrichtung auf mich, und das bezeichnet die Bibel als Sünde, denn es ist nicht die Ausrichtung auf den Schöpfer. Es ist ein Ausdruck von Rebellion gegen den Schöpfer. Und es ist eine Rückstellung, Metanoia ist eine Rückstellung auf die Einstellung, von der wir vorhin gehört haben, für die der Mensch eigentlich ursprünglich gedacht war, nämlich das Leben unter Gottes guter Herrschaft. Metanoia ist also ein Zurückgehen von der Herrschaft von mir selbst auf eine Herrschaft Gottes. Jetzt könnte man meinen, dass Buße nur was mit unserem Denken zu tun hat. So wie man sagen könnte, früher bin ich vielleicht zu McDonald's gegangen und heute esse ich jetzt fleischlos oder ich esse jetzt nur regionale Produkte oder sowas. Aber im jüdischen Denken damals war Buße, die Umkehr zurück zu Gott, eine Sache der ganzen Person. Und wenn ihr mal Psalm 51 lest, dann finden wir ganz viele Merkmale dort und ich will euch einige kurz nennen. Bilder wie Fasten, das Anziehen von rauem Sacktuch, das Aufbringen von Asche auf das eigene Haupt verdeutlichen eines: Es ging um ein aufrichtiges Bereuen, ein Trauern über die Verletzung der Beziehung zu Gott und dass man Gottes Gebote übertreten hatte. Daneben beinhaltete die Buße auch die Anerkennung, dass mein Zustand und mein Verhalten gegenüber Gott eigentlich nur seinen Zorn verdient hätten, dass Konsequenzen meiner Schuld gerechtfertigt sind. Und letztlich bedeutet Buße auch ein Bewusstwerden, dass ich aus eigener Kraft nichts tun kann. Es ist eine geistliche Bankrotterklärung. Das Einzige, was wirklich hilft, ist Gottes Gnade. Und daraus entsteht eine Bitte an Gott, dass er mir eben nicht das gibt, was ich verdient hätte, seinen Zorn, sein Gericht, sondern an mir Gnade walten lässt, dass er meine Schuld vergibt, sie auslöscht, mich wieder innerlich rein macht, wie der Silberschmelzer in Maleachi 3, Vers 2. Gott vollzieht einen Schuldenschnitt, drückt quasi in meiner Beziehung zu ihm den Reset-Knopf. Und das Ergebnis? Vergebung. Die Schuld war ausgelöscht, getilgt. Auch wenn dieses Wissen und die Vorlagen Davids und der Propheten im damaligen Israel im Prinzip Israel bekannt waren, so war die Umkehr zu Gott doch manchmal zu einem oberflächlichen Büßchen oder Umkehrchen verkommen, mehr ein kurzes Sorry, ohne dieses tiefgreifende Trauern, Bereuen und bewusst einen neuen Anfang machen. Und wer in Matthäus oder Lukas Kapitel 3 nachschlägt, wird sehen, dass für Johannes die Buße höchst praktische Konsequenzen hatte und notwendig für alle Menschen war, die zu ihm kamen. Zum Beispiel sollten die Zöllner nicht mehr fordern, als angemessen war. Sie sollten es anders machen als vorher. Aber nicht nur die notorischen Sünder wie die Zöllner, sondern sogar die Profi-Religiösen mahnte Johannes zur Umkehr. Religiosität war also keine Alternative zu dieser Umkehr. Und eigentlich mahnte Johannes jeden Menschen den Schritt zur Buße an, um vor Gott rein zu werden und Vergebung zu erlangen. Wenn wir zurück zu Markus 1 kommen, dann stellen wir fest, wenn Markus also eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden beschreibt in Vers 4, und zwar für alle, die ihre Sünden bekannten, so Vers 5, dann war für Johannes Vergebung von Schuld, Vergebung von Sünde mit Buße verbunden. Buße war, ja, hier eine Voraussetzung, ein Weg der Vergebung und die Taufe ein Symbol für das Wegwaschen der Schuld. Eine neue Reinheit vor Gott war das Ergebnis und wurde symbolisiert durch Johannes Taufe im Jordan, durch Untertauchen ins Wasser. Denn nichts anderes als Untertauchen heißt, bedeutet dieses Wort Taufen. Aber stellt die Frage, kann innere Schuld vor Gott allein durch ein Bad im Wasser des Jordan weggewaschen werden, so wie bei Naaman die Krankheit? War Johannes da nicht vielleicht etwas unrealistisch? Wer trug eigentlich die Konsequenzen für vielleicht jahrelange Rebellion gegen Gott und schlimme Verfehlungen gegenüber Mitmenschen? War Johannes Taufe also eine Art Schwamm drüber oder besser Jordanwasser drüber? Nein, wir haben noch eine vierte Überschrift und die ist Johannes, der unwürdige Wegbereiter des stärkeren Retters. Johannes, der unwürdige Wegbereiter eines stärkeren Retters. Und das lesen wir in den Versen 7 und 8, die ich uns nochmal vorlesen möchte, die wir noch nicht behandelt haben. Johannes verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Hier sehen wir, dass da offenbar einer kommen würde, der stärker sein würde als Johannes und der statt mit Wasser mit Heiligem Geist taufen würde. Johannes sah also sein Untertauchen im Jordanwasser nur als ein kurzfristiges Symbol für das Wirken eines weitaus stärkeren, mit einem weitaus stärkeren Waschmittel als Wasser. Und dieses stärkere Waschmittel und diesen stärkeren, ja, Wäscher wollen wir uns genau anschauen. Was ist also dieses Waschmittel? Natürlich nicht das neueste Provin-Produkt, sondern es ist der Heilige Geist, wie Johannes hier sagt. Der Heilige Geist, den die Bibel als Teil der dreieinigen Gottheit vorstellt. Der Heilige Geist ist derjenige, der hier mit seiner sündelösenden Aktivformel tätig werden muss. Titus 3 drückt es ganz herrlich aus. Hört einfach mal zu. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er uns durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Also wir sehen fast das gleiche Bild. Reichlich über uns ausgegossen, getauft oder praktisch untergetaucht, durchwirkt, durchnässt vom Heiligen Geist. Das heißt, Gott selbst wäscht von Sünden rein, wirklich Vergebung bei Gott. In Zusammenhang mit Buße bewirkt Gott selbst, wie der Silberschmelzer aus Maleachi 3, Vers 2, auch das Silber reinmachen muss. Und durch wen wird es Realität? Nachdem die Worte der Propheten in Vers 2 und 3 ganz klar von der Ankunft des Herrn, also Gott selbst, sprachen, wird hier nun offensichtlich, dass der Stärkere von Vers 8, der mit dem Heiligen Geist tauft, eine Person und keine unpersönliche Kraft ist. Es ist eine Person, die mit Gott auf Augenhöhe ist, denn nur jemand, der absolut heilig und so moralisch rein ist wie Gott selbst, kann den Heiligen Geist haben, ihn in Fülle weitergeben und in ihm taufen, wie es Vers 8 ausdrückt und wie wir in Titus 3 gelesen haben. Um wen geht's also? Ja, fast beiläufig stellt Markus ihn in Vers 9 uns vor. Es ist der Mensch und Gottessohn Jesus von Nazareth, auf den der Heilige Geist dann auch sichtbar herabkommt und der von Gott in Vers 11 auch als Sohn Gottes bestätigt wird, wie wir nächste Woche noch genauer hören werden. Der Apostel Johannes gibt die Taufe, die Worte des Täufers bei diesem Zusammentreffen in Johannes 1, Vers 29 weiter. Dort steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der angekündigte Retter Jesus ist also wirklich Gott selbst, jedoch kam er als Opferlamm, das ein für alle Mal die Sünde der Welt wegnimmt. Die Strafe, die Gott dem bußfertigen Sünder vorenthält, fällt auf dieses Opferlamm, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Selbst der populäre Prediger Johannes verstand das alles vermutlich noch nicht so klar wie wir heute. Aber er geriet über diese Würdigkeit von Jesus ins Staunen, wenn er in Vers 7 sagt, er sei nicht einmal würdig, Jesus als diesem zukünftig Stärkeren gebückt die Schuhriemen zu lösen, was damals eine Sklavenarbeit war. Nicht mal dafür sah er sich würdig. Wie Jesus sich durch sein sündloses Leben, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung als Retter ein von Gott angenommenes Opfer für Sünden darbrachte, davon würden Markus' Leser in den nächsten Kapiteln seines Evangeliums noch genauer erfahren. Aber hier in unseren 7 Versen ist der Anfang dieser frohmachenden Botschaft gemacht. Über den lange versprochenen Boten Johannes, der zur Umkehr zu dem versprochenen und nun erschienenen Retter Jesus aufruft. Soweit unsere Textbetrachtung. Und vielleicht ist die Frage, was können wir von diesem Text für uns konkret mitnehmen? Natürlich geht es hier um eine zentrale Station in Gottes Heilsplan. Und da müssen wir immer aufpassen, dass wir sie nicht zu schnell verallgemeinern und auf uns übertragen. Wir sind nicht Johannes der Täufer, auch wenn wir natürlich schon irgendwo auch kleine Botschafter Jesu sind, wie wir es ja auch von Frank vor einigen Wochen gehört haben. Ich möchte aus diesem konzentrierten Text uns das Thema Buße aber nochmal ein bisschen vor Augen stellen. Gerade auch mit diesem Ausblick auf Jesus und was er getan hat. Und ich möchte zuerst ein paar Gedanken aufzeigen für jemand, der Jesus noch nicht als diesen Stärkeren, diesen Sohn Gottes angenommen hat. Und gern dürft ihr diese Gedanken natürlich weitergeben an jemand, auf den es zutrifft. Wer Jesus noch nicht als diesen starken Retter oder Sohn Gottes angenommen hat, dem gilt immer noch der Ruf, den auch Jesus selbst nur wenige Verse später allen Menschen sagt. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie kann uns unser Text dabei helfen? Ich denke, zum einen können wir, wen auch immer das betrifft, ermutigen, dass die gute Nachricht auf historischen Begebenheiten beruht, die in einzigartiger Weise Gottes alte Versprechen erfüllen und so die Wichtigkeit und die Glaubwürdigkeit der Botschaft bekräftigen. Als zweites können wir weitergeben, dass Johannes damals und uns heute, dass es uns nicht um eine konventionelle Religion geht, nicht in Versuchen, sich durch gute Werke gefällig bei Gott zu machen, sich selbst irgendwie verbessern zu müssen. Diese Strategie gegenüber Gott ist zum Scheitern verurteilt, wie auch Johannes seinen Zeitgenossen unmissverständlich in Matthäus 3 und Lukas 3 mitteilte. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche, der Besuch eines Gottesdienstes oder einer Jugendgruppe, das Anhören christlicher Musik sind im Prinzip rein äußerliche Kosmetik gegenüber einem gravierenden Herzproblem. Nämlich der Frage, wie ein Mensch, der Gott seinen Schöpfer nicht von ganzem Herzen liebt und gehorcht, der vor ihm schuldig und in Rebellion ist, wie er wieder in eine Beziehung zu ihm kommen kann, Vergebung erhalten kann. Und vielleicht können wir Menschen, die meinen, mit oberflächlicher Religiosität mit Gott im Reinen leben zu können, darauf aufmerksam machen, dass das nicht ausreicht. Dass nur Jesus stark genug ist, die Trennung zu Gott aufzuheben. Sie brauchen nicht Wasser, sondern Heiligen Geist. Nur wenn Gottes Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist das Herzproblem wie in Titus 3 löst, ist eine Wiederherstellung der zerbrochenen Beziehung zu Gott möglich und erfolgt diese Wiederherstellung nicht irgendwann während unseres irdischen Lebens, dann folgt die natürliche und verdiente Konsequenz, die Trennung wird ewig gültig, der ewige Tod. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus wirklich erschienen ist. Der versprochene Retter ist erschienen, um die Konsequenzen der menschlichen Schuld zu tragen und dass so diese Vergebung, die wir als Christen anderen anbieten können, nicht symbolisch ist, sondern wahrhaftig. Auch wenn es oft vielleicht ein Weg mit vielen kleinen Schritten bis dahin ist, so muss uns bewusst sein, dass Buße nicht ein kleines Sorry ist, sondern ein tiefes Anerkennen der eigenen Schuld und der eigenen Verlorenheit ohne Jesus. Wir dürfen deshalb uns nicht mit schnellen, aber vielleicht nur oberflächlichen Bekehrungen zufrieden geben, sondern sollten diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen, dazu ermutigen, sich ernsthaft zu prüfen, ob sie Buße in biblischer Weise getan haben. Manche meinen dann vielleicht, sie sind zu schlecht für Jesus. Sie müssen wir vielleicht ermutigen und ermahnen, wenn sie erstmals zu Jesus in der Buße kommen, gerade weil sie eigentlich unwürdig für Gott sind, dann ermutigen wir sie, dass sie bei aller angebrachten Ehrfurcht sich nicht vor Jesus fürchten müssen. Johannes freute sich auf Jesus und sehnte sich nach seinem Wirken, auch wenn ihm klar war, dass er seiner nicht würdig war. Und so wie Johannes alle taufte, die ernsthaft umkehren, so heißt es in Vers 6, alle, die ihre Sünden beim Namen nannten und Gott eingestanden, so wird Jesus niemand, der ehrlich zu ihm kommt, ablehnen. Auch damit dürfen wir ermutigen. Ja, sicherlich ist Buße allgemein ganz enorm wichtig für so eine einmalige, fundamentale, vielleicht erste Umkehr zu Jesus. ein Schritt, den die meisten von euch hier heute Morgen bereits vollzogen haben. Ist das Thema Buße für uns, für die das gilt, also damit erledigt? Oder spielt Buße für uns als Begriff und als, ja, als Sache auch als, für uns als Christen eine Rolle? Und wenn ja, wie? Ja, im zweiten Korintherbrief, im zweiten Timotheusbrief und auch in der Offenbarung richtet sich die Aufforderung zur Buße auch an Christen. Und deshalb gehört Buße weiterhin zum Haushalt unseres christlichen Lebens. Buße ist dann dran, wenn wir von Jesu Weg wieder auf den Weg unseres Egos straucheln, uns verherrlichen, vielleicht unseren Job, unseren Spaß, unsere Kultur, unseren Freund oder Freundin, unsere sexuelle Erfüllung, unser Ansehen oder was weiß ich, anbeten. Und wir so in Schuld gegenüber Gott oder unseren Nächsten fallen. Vielleicht können wir uns fragen, wie ging es uns in diesen Lebensbereichen diese Woche? Ich denke, da unser Vater ein bußfertiges Herz liebt und eine Haltung der Buße unser Wachsen in der Heiligung wesentlich beeinflusst, möchte ich euch ein paar weitere Gedanken zum Thema Buße für uns Christen aus einem Büchlein von R.C. Sproul weitergeben. Und vielleicht hilft euch das als Denkanstöße. Bevor wir das machen, ganz wichtig, machen wir uns das Evangelium bewusst, um diese Dinge nicht legalistisch zu hören. Gott behandelt uns nicht mehr gemäß unserer Schuld, sondern gemäß seiner Gnade. Wir sind ein für alle Mal gerettet und Christus hat auch Sünde, die uns nie bewusst worden ist, die wir nie bereuen konnten. Auch die hat er ans Kreuz getragen und vollständig dafür den Preis bezahlt. Und damit ist sie für uns vergeben. Und aus dem Evangelium folgt, dass auch diese alttestamentlichen Bilder der Buße zwar uns aufmerksam machen können auf diese ehrliche innere Haltung, die sich Gott wünscht, aber dass die Tiefe, also ob ich zum Beispiel über meine Schuld in Tränen gerate oder nicht, oder vielleicht auch die zeitliche Länge, wie lange ich über meine Schuld nachdenke, dass die nicht dafür entscheidend sind, ob Gott vergibt. Und ich denke, wir sollten keinen Grad der Vergebung oder Effektivität der Vergebung an unserem Bußverhältnis festmachen. Denn Vergebung ist in Jesus verankert und nicht in mir selbst. Und vielleicht ist deshalb auch ein kurzes, zeitnahes Bekennen unserer Schuld gegenüber unserem Herrn in unserem hektischen Alltag vollkommen okay. Jesus' Aufruf um Schuldenvergebung ist auch kurz und knapp. Verletzungen gegenüber Gott oder unserem Nächsten sind deshalb auch gut zeitnah, quasi auf dem Wege, wie Jesus sagt, in Ordnung zu bringen. Also anstatt auf den richtigen Rahmen zu warten, ist vielleicht eine kurze Pause für Buße mitten in den Hausaufgaben oder beim Rechnungsabschluss immer dann, wenn uns eine Sünde bewusst wird, eine gute Praxis. Und ich muss euch sagen, da muss ich auch sehr an mir arbeiten, da schneller aktiv zu werden, mir das bewusst zu machen und dann kurz zu unterbrechen, was ich tue und zu meinem Herrn zu kommen und vielleicht auch zu jemand anders. Aber wichtig ist, auch wenn wir nicht legalistisch werden wollen und kurze, spontane Buße besser als vielleicht gar keine oder eine rein formelhafte Buße ist, so denke ich, dass die stille Zeit vielleicht eine gute oder ideale Umgebung ist, wo wir in Ruhe vor Gott und vor dem Spiegel seines Wortes unser Leben erforschen können. Im Psalm 139 ist es so ausgedrückt: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Wir decken oder relativieren oder vergessen unsere Schuld schnell. Und Gottes Wort und sein Geist, aber auch die nötige Zeit, helfen uns zu erkennen, wo wir nicht so gelebt haben, wie Jesus es sich für uns wünscht, und da umzukehren. Und gerade wenn wir die Schrift betrachten, die 10 Gebote oder auch die Psalmen von David, aber auch, ich denke, viele andere Texte, können wir das erkennen. Da, wo wir mit Sünde immer wieder kämpfen, mag es auch hilfreich sein, zusätzlich auch einem Bruder oder einer Schwester Sünden zu bekennen, damit sie uns auch in Gebet und in Verbindlichkeit begleiten können. Also wenn ihr bei hartnäckigen, regelmäßigen Sünden wirklich ein neues Kapitel aufschlagen wollt, dann kann eine Zweierschaft vielleicht eine Hilfe sein. Aber zuletzt ist mir wichtig zu sagen, behalten wir im Auge, dass uns der Heilige Geist bei der Erkenntnis unserer Schuld hilft. Bitten wir ihn darum und um seine verändernde Kraft für unsere Baustellen. Er möchte uns auch befähigen, aus der Buße heraus immer wieder neu den Entschluss zu fassen, der Sünde in unserem Leben mit seiner Hilfe wieder neu die Stirn zu bieten. Und er ist es auch, der hilft, dass Früchte der Umkehr in unserem Leben sichtbar werden. Und das Wichtigste ist, dass wir wie Johannes immer unseren Blick auf Gottes Gnade in Jesus richten. Danken wir doch dann auch Jesus für jede Schuld, für die er gezahlt hat, und beten wir ihn an. Ich hoffe, die Gedanken zum Thema Buße, die zentraler Inhalt von Johannes' Predigt waren, helfen euch. Aber ich möchte euch auch mit der Gewissheit entlassen, dass wir nicht wie die Menschen damals vielleicht ein bisschen spekulieren mussten, ob der Bote Johannes wirklich mit Jesus als dem versprochenen Retter richtig lag und ob sich Gottes Versprechen wirklich erfüllen würden. Nein, Jesus, der Stärkere, ist bereits gekommen und er hat seinen Heiligen Geist über seiner Gemeinde ausgegossen. Und darüber dürfen wir uns freuen und auch, dass wir mit ihm teilhaben werden an der ultimativen Erfüllung der Prophetien von Maleachi und Jesaja, wenn Jesus nämlich dann kommt in Herrlichkeit, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Lasst uns gemeinsam noch am Ende beten. Lieber Herr Jesus, danke für dein Wort, das alles immer richtig ausdrückt und alles genau abwägt. Und danke für deinen Geist, der uns hilft, dein Wort zu verstehen. Und ich bitte dich jetzt, dass du für jeden im Herzen das genau so abwägst, wie du es willst. Da, wo wir ermahnt werden müssen, ermahnt zu werden. Und da, wo wir ermutigt werden müssen, ermutigt zu werden, Herr. Danke, dass unter allem und über allem dein abgeschlossenes Heilswerk am Kreuz und in deiner Auferstehung steht und dass du uns deinen Heiligen Geist wahrlich geschenkt hast, sodass Schuld uns nicht mehr anhaftet, sondern dass sie immer wieder weggewaschen ist, weil er in uns wirkt. Dafür wollen wir danken und in diesem Sinne wollen wir auch das, was wir gehört haben, mitnehmen. Bitte hilf du, Herr. Wir brauchen deine Hilfe. Amen.